Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Diese Folge wird unterstützt von deinem ganzheitlichen Hautpflegekonzept, das weit über klassische Kosmetik hinausgeht. Hier findest du natürliche Rezepturen, die die Haut von innen und außen nähren, basierend auf einem einzigartigen Expertenmix aus Kosmetik, Ernährung und Kräuterkunde. Natürlich, fundiert, wirksam. Alle Infos findest du auf foodforskin.at, also food4skin.at.
Stell dir vor, es ist mitten in der Nacht. Du wachst auf, wieder einmal. Die Gedanken rattern durch deinen Kopf wie ein nicht enden wollender Zug. Du greifst zum Handy, es ist 3.17 Uhr. Morgen ein wichtiger Termin und du weißt jetzt schon, der Tag wird dich zermürben. Wenn du das kennst, bist du nicht allein. Millionen von Menschen liegen Nacht für Nacht wach, erschöpft, ratlos, überfordert. Doch Schlaf ist kein Luxus, Schlaf ist Überleben, Regeneration, Heilung. Und vielleicht ist genau diese Podcast-Folge der erste Schritt zurück in deine innere Ruhe. Unser heutiger Gast ist nämlich jemand, der wie kaum ein anderer versteht, warum wir schlecht schlafen und vor allem, was wir dagegen tun können. Dr. Bruno Bramsola ist Neurologe, Psychotherapeut und wissenschaftlicher Leiter der Schlafmedizin im Bleibberg FX Meyer Retreat in Kärnten. Er begleitet Menschen dabei, ihre schlaflosen Nächte zu verstehen und neu zu lernen, was eigentlich so einfach klingt, zur Ruhe zu kommen. Wir sprechen über Schlafstörungen, innere Unruhe, über heilende Rituale und die große Kunst, loszulassen. Lieber Herr Dr. Bramsola, ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen im wunderschönen Kärnten zu Gast sein darf und Sie sich jetzt Zeit nehmen für unsere Folge.
Bitte gerne, freut mich.
Und wie immer beginnen wir mal damit, uns anzuschauen, wie Sie eigentlich Ihren Lebensstil gesund gestalten, um dadurch wahrscheinlich auch gut zu schlafen.
Der Health Check.
Ich schlafe am besten, wenn
ich in einem guten Rhythmus bin. Ich glaube, das ist eine Botschaft für alle, die schlecht schlafen, dass man schaut, dass man in einem guten Rhythmus ist, sprich versucht, tagsüber gut wach zu sein. Wenn man ein guter Schläfer ist, ist auch ein Powernapping zu Mittag kein Problem. Ein schlechter Tipp wäre es, für einen schlechten Schläfer Mittag zu schlafen, weil dann stiehlt man sich Schlafenszeit in der Nacht. Aber sozusagen, ich glaube, ganz ein wesentlicher Punkt ist, versuchen gut im Rhythmus zu sein, sprich, dass die Nacht von circa 23 Uhr bis 6, 7 Uhr morgens für das Schlafen reserviert ist und der Rest für Aktivität, für gute Aktivitäten tagsüber.
Meine perfekte Schlafdauer.
Also man sagt, es sind so ungefähr 7 bis 8 Stunden und das trifft auch für einen Großteil der Bevölkerung zu. Dann gibt es ein paar unter Anführungszeichen Begnadete, die mit wenig Stunden Schlaf auskommen, 4 bis 5 Stunden Schlaf, Sigmund Freud soll so jemand gewesen sein oder auch Napoleon. Aber der Großteil der Bevölkerung braucht eben die 7 bis 8 Stunden und dann gibt es einen Teil Langschläfer, die nach 10, 12 Stunden erst ausgeschlafen sind, wo offensichtlich der erholsame Effekt des Schlafes nicht so gut vorhanden ist. Und da sollte man, wenn man so etwas hat, selbst hellhörig werden, aber auch wenn man das als Mediziner, Schlafmediziner hört, sollte man beginnen nachzuschauen, wenn jemand sehr viel Schlaf braucht, warum braucht er so viel Schlaf?
Und kurze Zwischenfrage, weil Sie sagen, ganz wenige kommen mit 4 bis 5 Stunden aus. Manche würden wahrscheinlich nicht mit dem auskommen, aber machen es trotzdem so. Wie erkenne ich denn, ob ich ein 4 bis 5 Stunden Schlaftyp bin? Merke ich das, dass ich so ausgeschlafen bin?
Also sozusagen eine Schlafstörung ist ja definiert dadurch, dass man subjektiv das Gefühl hat, zu wenig Schlaf zu bekommen. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, dass man tagsüber nicht fit ist. Wenn jetzt jemand mit 4, 5 Stunden Schlaf auskommt und tagsüber gut leistungsfähig ist, dann ist er offensichtlich ein Kurzschläfer. Wenn jemand chronisch sozusagen auch gegen seine innere Uhr arbeitet und gegen seine innere Uhr schläft und am nächsten Tag erschöpft und nicht mehr leistungsfähig ist, dann ist das ein Zeichen, dass er zu wenig Schlaf bekommt.
Drei Dinge, auf die ich für einen guten Schlaf verzichte.
Also es gibt einiges. Man sollte nicht zu spät am Abend Kaffee trinken, wobei es auch paradoxerweise so ist, dass Leute mit einem sehr niederen Blutdruck vom Kaffee profitieren können, aber üblicherweise sollte man nach 16, 17 Uhr versuchen, keinen Kaffee zu trinken. Vorsichtiger Umgang mit Alkohol. Alkohol fördert zwar das Einschlafen, verhindert dann aber das Durchschlafen, verhindert Tiefschlafphasen, verhindert auch oder vermindert auch die Traumphasen. Und ich komme noch einmal zurück. Ich glaube, um gut schlafen zu können, sollte man versuchen, gut im Rhythmus zu sein. Und es trifft natürlich gar nicht einen so geringen Teil der Bevölkerung, zum Beispiel Leute in Schichtarbeit, aber auch Leute in den Spitälern, die Nachtdienste machen müssen, Polizei, Feuerwehr und so weiter. Das ist mein Plädoyer, dass man ab einem bestimmten Alter aus diesem Rhythmus heraus soll. Man weiß aus Untersuchungen von Schichtarbeitern, dass selbst wenn die aus der Schicht heraus sind, die gestörte innere Uhr noch über Jahre und Jahrzehnte in einem falschen Rhythmus weiterläuft.
Und das ist nicht gesund sozusagen.
Das ist sozusagen, dass unser Gehirn ist dann in einem Alarmzustand und das macht wiederum, dass der Blutdruck in die Höhe geht, dass das Herz nicht so rhythmisch schlägt, dass die Atmung nicht so gut funktioniert und das ist ein Stressor, der wiederum ein Triggerfaktor ist, vorzeitig eine Gefäßverkalkung zu bekommen, sprich vorzeitig einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.
Und wenn jetzt aber jemand so gern in diesem Beruf ist und nicht raus möchte, auch im Alter, gibt es dann Möglichkeiten, irgendwelche Werkzeuge, mit denen man das wieder kompensieren kann, wie Meditationen, Atemübungen?
Also da ist es natürlich insgesamt dann ein gesunder Lebensstil. Also wenn man dann dazu noch raucht und trinkt, das ist natürlich doppelt und dreifach schädlich sozusagen. Da gibt es schon einige Kniffe, um wieder besser in den Rhythmus zu kommen. Aber es sind in unserem Gehirn ja also insbesondere zwei Mechanismen, die uns wachen und schlafen machen. Der eine, kann man im Groben sagen, ist Melatonin gesteuert. Das heißt, wenn die Sonne aufgeht, wird unsere Melatoninausschüttung unterdrückt und wenn sie untergeht, steigt unsere Melatoninausschüttung und dann kommen wir in den Schlafmodus. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor, das ist der sogenannte Schlafprozess, Sleep Process. Je länger wir wach sind, desto schläfriger werden wir. Und wenn diese beiden Kurven, der Schlafprozess steigt nach oben, der Schlafdruck, und die Melatoninausschüttung steigt in die Höhe, wenn die beiden Kurven maximal Abstand voneinander haben, dann können wir 6, 7, 8 Stunden gut schlafen. Und wenn wir jetzt mit der einen Kurve aus dem Rhythmus sind, indem wir eben in der Nacht wach sein müssen, das weiß man dann auch, wenn man eine Nacht durchgemacht hat oder arbeiten hat müssen, dass man dann am nächsten Tag, wenn man versucht, am Vormittag schlafen zu gehen, es gelingt nicht, eben weil der innere Rhythmus gestört ist.
Die erste für mich spannende Frage an Sie ist, wie haben denn Sie heute geschlafen?
Also ich versuche mich so gut wie möglich an das zu halten, was ich auch predige und versuche einerseits sehr im Rhythmus zu sein, also sprich so ungefähr ein bisschen vor Mitternacht ins Bett. Ich bin selbst eher eine Eule, also in der Schlafmedizin nicht schlecht, wenn man am Abend länger wach ist, damit man die Patienten auch im Schlaflabor gut betreuen kann und stehe am Morgen eigentlich rhythmisch und gut um circa 7 Uhr, 7.30 Uhr auf.
Brauchen Sie da einen Wecker oder werden Sie da automatisch wunden?
Also das ist auch vielleicht ein guter Tipp. Wichtig wäre in Wirklichkeit, jeden Tag ohne Wecker aufzustehen. Sozusagen, wenn die innere Uhr abgelaufen ist. Eigentlich ist jeder, der mit Wecker aufsteht, lebt gegen seine innere Uhr. sozusagen fein wäre, wenn man aufstehen kann, wenn man tatsächlich erwacht und das Gefühl hat, so jetzt bin ich ausgeschlafen. Und meistens gelingt uns das ja auch, muss man ja auch sagen, sozusagen man stellt den Wecker auf 7 Uhr und erwacht üblicherweise wenige Minuten vorher. Eigentlich geht es ziemlich ohne. Versuche dann vernünftiges Maß auch an körperlicher Aktivität tagsüber zu machen und versuche mich ausgewogen zu ernähren.
Und woran erkennen Sie, wie gut Sie geschlafen haben? Merken Sie das eben, wenn Sie sich ausgeschlafen fühlen, oder gibt es da noch andere Parameter?
Also ich denke mal, wie vorher schon besprochen, sozusagen das Kriterium ist, war mein Schlaf erholsam, bin ich fit, habe ich das Gefühl, leistungsfähig zu sein, ist mein Hirn in der Lage, was Neues zu lernen, ein gutes Gespräch zu führen, aufmerksam einem Patienten zuzuhören. Das sind alles Parameter, die anzeigen, dass der Schlaf gut war.
Was fasziniert Sie denn so am Schlaf, dass Sie sich ja so leidenschaftlich damit beschäftigen tagtäglich?
Also ich denke mal, so die wirklich spannende Geschichte ist, normalerweise hat man so ein bisschen den Eindruck, wie aus dem Motorsport, der Motor ist heiß, und weil man eben den ganzen Tag aktiv war, und dann schaltet man den Motor ab und der kühlt aus und am Morgen ist sozusagen der Motor wieder startbereit. Und das ist aber beim Gehirn völlig anders. Sozusagen der Motor läuft die ganze Nacht durch. Wir haben nur das Gefühl, es passiert nichts, und in Wirklichkeit passiert aber sehr, sehr viel. Und ich denke, was wir drüber bringen wollen, ist, dass Schlafstörung nicht gleich Schlafstörung ist. Es gibt so 4, 5 häufige Schlafstörungen, und das versuchen wir hier auch herauszufiltern. Man sagt ja, so ungefähr 30-40% der Bevölkerung leiden unter Schlafstörungen. 10% davon haben die sogenannte insomnische Störung. Das ist das, worauf wir uns hier spezialisiert haben, eben gekennzeichnet dadurch, dass man den Stress vom Tag mit ins Bett nimmt, das Gefühl hat, nicht richtig erholsam zu schlafen. Viele beklagen dann auch, dass sie ständig den Eindruck haben, ich komme nie in den Tiefschlaf. Es ist nur so ein oberflächlicher Schlaf, das trifft circa 10% der Bevölkerung. Weitere 10-15% haben dann diese sogenannte obstruktive Schlafapnoe, sprich krankhaftes Schnarchen mit Atemaussetzern, wobei eine schwere Schlafapnoe dadurch gekennzeichnet ist, dass es zu über 30 Atemaussetzern pro Stunde kommt. Wenn man dann die Luft anhält, länger als 10 Sekunden, dann kommt es zu einer Sauerstoffentsättigung im Blut, und die bewirkt wiederum, dass der Körper Stress bekommt. Das macht eine kleine Alarmreaktion und ist eben auch ein Triggerfaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das dritthäufigste Erkrankungsbild ist dann das Restless-Leg-Syndrom, begleitet von periodischen Beinbewegungen im Schlaf. Das Restless-Leg-Syndrom, auch schon seit vielen Jahrhunderten beschrieben, gekennzeichnet eben, dass wenn man ins Bett geht, dass es zu eigenartigen Missempfindungen in den Beinen kommt. Das führt zu einem Bewegungsdrang, und der Bewegungsdrang erleichtert das Ganze dann, bewirkt allerdings, dass man schwer einschläft durch die ständigen Bewegungen. Das ist der eine Teil des Erkrankungsbildes. Und der zweite Teil, den man dann nur im Schlaflabor sieht, ist, dass es zu sogenannten PLMs kommt, Periodic Limb Movements, Extremitätenbewegungen, meistens sind es die Beine, nur ganz diskret, es geht die Großzehe nach oben oder man zuckt ganz kurz mit dem Bein, und das passiert ganz rhythmisch alle 20 bis 30 Sekunden, führt dann auch zu einer kurzen Weckreaktion und stört so den Schlaf. Und die Geschichte sowohl bei dieser obstruktiven Schlafapnoe als auch bei diesen periodischen Beinbewegungen ist, dass das der Betroffene selber nicht mitbekommt. Die haben das Gefühl, ich schlafe eigentlich nicht so wenig, 7-8 Stunden, aber ich bin am nächsten Tag nicht erholt. Und Deswegen ganz wichtig, dass man das differenziert. Und der vierte große Teil sind dann Schlafstörungen im Rahmen von psychiatrischen Erkrankungen. Und dann sind wir bei diesen 40%. Und jedes der Erkrankungsbilder ist aber mittlerweile einer guten Therapie zugänglich. Also sozusagen, man macht natürlich was völlig anderes, wenn man eine obstruktive Schlafapnoe behandelt. Da braucht es üblicherweise eine Überdruckbeatmung oder dass man Rückenlage vermeidet. Und beispielsweise eben bei dieser insomnischen Störung ist die Therapie der Wahl die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie der Insomnie, die deutlich besser wirkt als Medikamente, auch nachhaltig wirkt. Der Nachteil ist, dass sie eben gering, schwer verfügbar ist im ganzen deutschen Sprachraum, muss man sagen. Also gibt es leider sehr wenige Einrichtungen, wo man das auch stationär machen kann.
Aber bei Ihnen, hier kann man das machen?
Wir haben sozusagen dieses Programm der kognitiven Verhaltenstherapie, das ursprünglich aus Amerika und England kommt und in Deutschland in der Universität Freiburg eben bei Professor Riemann groß propagiert wurde. Das habe ich dort auch gesehen und das haben wir zusammengeschrumpft auf ein 10-tägiges Therapieprogramm, das wir hier anbieten, und wir betreuen dann die Patienten auch nach telefonisch, sodass wir sehen, dass das, was wir getan haben, auch im Alltag dann funktioniert.
Und wenn jetzt jemand bei Ihnen anruft und sagt, ich glaube, ich habe eine Schlafstörung oder ich schlafe schon seit längerer Zeit nicht gut, wie erkennen Sie, ob das jetzt wirklich quasi eine behandlungsbedürftige Schlafstörung ist oder ob das nur ein vorübergehendes Ereignis ist?
Also sozusagen von der Definition her ist ja so, dass eine Schlafstörung dann chronisch ist, wenn man öfter als 3-mal pro Woche und länger als ein Monat unter einer Schlafstörung und einem nicht erholsamen Schlaf leidet. Also wenn jemand sagt, üblicherweise kommen die Leute zu uns mit jahrelang bestehenden Schlafstörungen. Also wenn die meisten kämpfen sich, wenn das nur ein Monat dauert, selbst durch. Eine Patientin haben wir hier gehabt, die war seit 40 Jahren schlaflos. Und hat dann auch selbst nach dieser langen Zeit gut von der Therapie profitiert. Sozusagen, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe eine Schlafstörung, dann machen wir als erstes eine Differenzierung dieser vier Hauptgruppen von Schlafstörungen. Man täuscht sich zu 30%, wenn wir unsere Statistik anschauen, in der Diagnose. Das heißt, die Leute haben das Gefühl, ich habe einen Stress und schlafe deswegen schlecht und haben dann aber trotzdem eine andere Diagnose, Restless-Leg-Syndrom, eine obstruktive Schlafapnoe oder 2 Erkrankungsbilder oder sogar 3 Erkrankungsbilder. Und das muss man dann natürlich differenziert sehen und differenziert therapieren.
Das heißt, damit Sie das herausfinden, kommt man mal ins Schlaflabor oder wie kann man sich
also
das vorstellen?
Also erster Punkt, wir geben den Leuten diverse Fragebögen, die schicken wir ihnen auch zu. Dann in der ersten Nacht, wo sie bei uns sind, kommen sie ins Schlaflabor, das können wir hier im Hotelzimmer sozusagen machen. Dann schauen wir, stimmt die Diagnose, und dann versuchen wir gezielt eine Therapie einzuleiten.
Was war denn so das Überraschendste, das Sie da bei so einer Schlaflaboruntersuchung mal erlebt haben?
Ja, wie gesagt, also in 30% erlebt man solche Überraschungen. Und ich erinnere mich an einen circa 50-jährigen Patienten, der massivste Stressfaktoren gehabt hat, sowohl körperlich als auch seelisch. Und in Wirklichkeit war es dann eine schwerste Schlafapnoe. Die haben wir dann einmal als erstes behandelt und dann war der auch viel besser in der Lage, seine Probleme wieder zu bewältigen, weil die Schlafqualität einfach besser war.
Mhm. Sie erwähnen ja Schlafrestriktion als Therapieform. Das klingt jetzt erstmal paradox. Weniger schlafen, um besser zu schlafen.
Mhm. Diese kognitive Verhaltenstherapie der Insomnie umfasst 4 Module. Das eine Modul ist eben Aufklärung über normalen Schlaf, sogenannte Psychoedukation, wie funktioniert unser Gehirn, wie produziert es Schlaf, wie viel Traum brauchen wir sozusagen, dass die Betroffenen zu Experten vom Schlaf werden. Der zweite Teil, man weiß, dass diese insomnische Störung eine sogenannte Hyper-Arousal Disturbance ist. Das Gehirn ist sozusagen 24 Stunden in Alarmbereitschaft. Und in diesem zweiten Modul macht man dann diverse Entspannungstechniken. Da muss man schauen, was für welchen Patienten, für welche Patientin passt. Ist das Yoga? Sind das Jacobson-Entspannungstherapie? Oder ist das ein Biofeedback-Training, das ist ein computergestütztes Entspannungstraining, das ist ein zweiter großer Block. Der dritte Block ist dann Schlafrestriktion und Stimuluskontrolle. Und hinter dieser Schlafrestriktion verbirgt sich das, was ich vorher gesagt habe. Das Schlafen ja funktioniert über diese zwei Prozesse. Der eine ist die Melatoninausschüttung und der andere ist der Schlafdruck. Das heißt, je länger ich nicht schlafe, desto größer wird der Schlafdruck. Und das macht man sich bei der Schlafrestriktion zunutze. Wir können für den Patienten seine persönliche Schlafeffizienz berechnen. Die errechnet sich aus der Zeit, die man schläft, dividiert durch die Zeit, die man im Bett liegt, mal 100. Sie schlafen 8 Stunden, liegen 8 Stunden im Bett, 8 dividiert durch 8 ist 1, mal 100 ist 100% Schlafeffizienz. Super, also wer um die 90% Schlafeffizienz hat, hat üblicherweise einen gut erholsamen Schlaf. Jetzt liegen Sie 8 Stunden im Bett, schlafen aber nur 4 Stunden, haben Sie nur 50% Schlafeffizienz. Und man kann jetzt entweder die Schlafdauer verlängern, beispielsweise durch ein Medikament, oder ich mache den Nenner kleiner, indem der nur 4 Stunden im Bett sein darf. Das machen wir nicht. Also die kürzeste Zeit, wo die Leute bei uns im Bett liegen, sind so circa 6 Stunden. Das heißt, man geht dann um Mitternacht zu Bett und steht um 6 Uhr auf, macht dann da beim Morgenritual mit Erwachen im Hochtal, sodass der Tag irgendwie mit viel Energie beginnt. Und das macht man eben eine Zeit lang, bis die Leute das Gefühl haben, es funktioniert das Einschlafen besser und es funktioniert das Durchschlafen besser. Die Schlafrestriktion wirkt über etliche Mechanismen, also einerseits der erhöhte Schlafdruck macht, ich schlafe schneller ein, macht, ich schlafe besser durch, macht, dass ich wieder in einen guten Rhythmus komme, macht auch, hat sogar einen gewissen antidepressiven Effekt. Und man hat früher bei schwersten Schlafstörungen tatsächlich eine komplette Schlafentzugstherapie gemacht und hat dann auch gesehen, dass das super antidepressiv wirkt. Und die wichtigste Botschaft, die wir dem Patienten sagen, er braucht keine Sorge haben, dass die vorbestehende Schlafstörung dadurch schlechter wird, sondern man kann das eben gut über diesen physiologischen Mechanismus in unserem Gehirn erklären, wie das funktioniert. Und das funktioniert auch ganz wunderbar, insbesondere unter den geschützten Rahmenbedingungen, die wir hier haben, weil der Patient, die Patientin brauchen ja am nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen, sondern man hat jetzt 10 Tage Zeit, sich auf das zu konzentrieren. Also das ist die Schlafrestriktion, die eine wirklich sehr, sehr potente Intervention ist. Und der zweite Teil ist die sogenannte Stimuluskontrolle. Das heißt, Motto, im Bett wird nur geschlafen und geschlafen wird nur im Bett. Nicht im Wohnzimmer wird geschlafen, man nimmt auch keinen Laptop mit, man hat üblicherweise, sollte man keinen Fernseher im Zimmer haben sozusagen. Und da haben wir dann abends auch einen Punkt dabei, abends zur Ruhe kommen, dass man nochmal den Tag Revue passieren lässt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was muss ich morgen unbedingt erledigen und dann aber auch den Tag gut abschließen mit jenen Dingen, von denen man das Gefühl hat, das läuft eigentlich im Leben ganz gut.
Und wenn man dann in der Nacht munter wird und nicht schlafen kann, und Sie haben ja gesagt, schlafen im Bett, steht man dann auf?
Genau, also sozusagen, das ist jetzt dann wieder diese sogenannte Stimuluskontrolle. Im Bett wird nur geschlafen und geschlafen wird nur im Bett. Und wenn man zu lange wach liegt, das ist auch subjektiv, da kein Wecker im Schlafzimmer, sondern wenn man das Gefühl hat, nein, jetzt ist das Gedankenkreisen zu lange vorhanden, dann steht man auf, setzt sich im Wohnzimmer am besten an einen ruhigen Ort mit nicht zu hellem Licht, nimmt einen Reisekatalog zur Hand und blättert ein bisschen. Und wenn man dann beim Lesen des Kataloges den letzten Satz sich nicht mehr gemerkt hat, deutet das darauf hin, dass das Gehirn jetzt wieder in den Schlafmodus kommt und dann geht man ins Bett. Wobei es ist auch üblicherweise so, dass mit dieser Schlafrestriktion die nächtlichen Wachliegezeiten so kurz sind, dass das kaum jemand machen muss.
Und wann verlängert man den Schlaf dann wieder? Erst wenn man wieder zu Hause ist?
Genau. Und wenn das so ungefähr eine Woche gut funktioniert, dann geht man eine halbe Stunde früher ins Bett. Also sozusagen der Taktgeber ist das Aufstehen am Morgen. Das machen wir dann hier auch bereits so, dass die Leute zu jenem Zeitpunkt aufstehen, wo sie auch zu Hause aufstehen, und das 7 Tage die Woche. Und man geht dann zu Bett eben ungefähr 23 Uhr, 23:30 Uhr. Der Schlafdruck soll dann eben so groß sein, dass man eigentlich nach ungefähr 5 bis 10 Minuten spätestens einschläft und dass man dann auch gut durchschläft. Mhm. Und der vierte Punkt, das vierte Modul, ist dann dieses sogenannte kognitive Umstrukturieren, dass man schlafstörende Gedanken in weniger schlafstörende umformuliert. Also wenn ein Schlechtschläfer mit sich redet, dann sagt er, ich schlafe seit 5 Jahren jede Nacht gleich schlecht. Wenn man dann aber nachschaut, das stimmt gar nicht so. Sozusagen, es gibt Modulationen in dem Ganzen. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Sehr, sehr viele Patienten haben auch eine subjektive Fehlwahrnehmung des Schlafes. Die sagen ja, ich schlafe jede Nacht schlecht und ich schlafe sehr oberflächlich. Wenn man die dann aber im Schlaflabor untersucht, dann sieht man, so wenig Schlaf ist es gar nicht. Und das ist auch für die Betroffenen dann sehr beruhigend, dass sie sehen, subjektiv, wenn man fragt, wie lange haben sie denn das Gefühl, dass sie heute Nacht geschlafen haben, mit dem Unbill der Elektroden des Schlaflabors, dann sagen die Leute, ja, vielleicht 3-4 Stunden. Und man kann ihnen aber zeigen, schauen Sie, im EEG sieht man 5,5 Stunden, gar nicht ganz so schlecht. Das ist dann sehr beruhigend.
Und eigentlich macht uns ja das wieder Stress, oder? Wenn wir denken, ach, ich schlafe so schlecht, jetzt habe ich nur 3 Stunden geschlafen. Und Sie sind ja nicht nur Schlafexperte, sondern auch Stressexperte. Wie hängen denn der Schlaf und der Stress zusammen?
Ja, also sozusagen diese erhöhte Alarmbereitschaft nimmt man ja auch tatsächlich mit ins Bett. Und es ist auch aus EEG-Studien ersichtlich, dass tatsächlich die oberflächlichen Schlafstadien, also dieses Schlafstadium 1 und 2, vermehrt sind, dass der Tiefschlaf, der so ungefähr 20-25% ausmacht, vermindert ist und dass es tatsächlich auch vermehrt Alarmreaktionen gibt. Und währenddem eben gute Schläfer, so oberflächliche Schlafstadien, das Dahindunken, wie man so schön sagt, als Schlafen registrieren das schlechte Schläfer insomnische Patienten als Wachen. Und das kann man denen dann auch sagen, schauen Sie, das Gehirn versucht da schon zu schlafen, Sie sehen es aber noch eben subjektiv als Wachen.
Was sind denn so Fehler, die Menschen mit Schlafstörungen machen?
Also eine Geschichte ist, ich glaube, so gibt es so diesen schönen Satz, das Schlafzimmer ist kein Ort der Selbstoptimierung. Und man kann sozusagen, je mehr wir darauf fokussieren, schlafen zu müssen, desto schlechter gelingt es uns. Und so eine der letzten und neuen Therapieoptionen, gerade in diesem vierten Bereich, also in diesem kognitiven Umstrukturieren, ist die sogenannte Acceptance and Commitment Therapy. Sozusagen, dass man versucht, mit seiner Schlafstörung Frieden zu schließen und sich keinen Druck zu machen. Das ist auch in der Nachbetreuung der Patienten, wenn man die dann fragt, von was haben sie denn das Gefühl, dass es am meisten geholfen hat? Und dann sagen dann viele oder fast alle, sie haben mir die Angst genommen, dass ich nicht schlafen kann. Sozusagen, man liest ja überall, wie wichtig Schlaf ist und unbedingt 7 bis 8 Stunden. Und dann das hat man vielleicht noch wieder einen Trecker, einen Ring herum und dann der sagt, ja, heute Nacht nur 8% Tiefschlaf und letzte Nacht nur 12. Und dann hat man subjektiv das Gefühl, ja, lange geht das nicht mehr mit mir. Deswegen, wir geben auch das alles weg.
Und das wollte ich gerade fragen, was halten Sie von diesen Trackern?
Also wenn jemand diese insomnische Störung hat, dann empfehlen wir das definitiv nicht. Weg damit. Weg damit. Man kann den Schlaf, man kann ihn nicht beeinflussen. Man kann ihn nicht so gut beeinflussen. Sozusagen den Druck aus der überspannten Blase herausnehmen. Und einer dieser Druckfaktoren sind diese, wenn jemand gut schläft und das drauf hat, ist in Ordnung. Aber sozusagen, sobald wir uns darauf fokussieren, schlafen zu müssen, gelingt uns das nicht.
Schlafen Männer und Frauen unterschiedlich gut bzw. schlecht?
Ja, da sind die Frauen so ein bisschen benachteiligt. Also insgesamt haben diese insomnische Störung, diese stressverursachte Schlafstörung, da leiden Frauen mehr wahrscheinlich wohl auch durch gesellschaftlichen Druck und die Kindererziehung. Weiß man auch, Kinder haben einen sogenannten polyphasischen Schlaf. Sie schlafen zwar in den ersten Jahren fast 16 Stunden am Tag, aber das eben fraktioniert und nicht dann, wenn die Erwachsenen schlafen.
Kommen zu Ihnen auch viele Patientinnen, die in den Wechseljahren Schlafstörungen entwickelt haben?
Genau, das gibt es auch. Und auch da hilft dieses Programm sehr, sehr gut. Also sozusagen diese vier Module. Und wir brauchen auch ganz, ganz selten nur Medikamente. Also wir versuchen fast immer, die Medikamente dann wegzubekommen. Es gibt sogenannte Leitlinien, was man bei Schlafstörungen tut und bei dieser insomnischen Störung sozusagen die beste Evidenzlage haben diese sogenannten S3-Leitlinien und da ist die Nummer 1, die kognitive Verhaltenstherapie eben der Insomnie, wo man aus Untersuchungen eben auch weiß, dass das einen super Langzeiteffekt hat.
Sie sprechen ja von drei Säulen des gesunden Schlafs, also Ernährung, Bewegung und Stress. Welcher dieser Säulen wird denn am meisten unterschätzt?
Vielleicht schwer zu sagen. Also, aber es ist bei fast allen eine Kombination. Da sozusagen irgendwie vernachlässigt man seine körperliche Aktivität. Also man sagt so über den Daumen, dreimal die Woche sollte man sich eine Stunde Zeit nehmen, um körperlich aktiv zu sein. Das Ernährungsverhalten wissen wir auch, zum Teil zu fleischlastig, zu wenig Gemüse. Und das weiß man auch, also guter Umgang mit Stress, irgendwann vielleicht so auch einmal zu sagen, nein, das wird mir jetzt zu viel, das schaffe ich nicht mehr.
Schauen wir uns vielleicht die Säule der Ernährung kurz an. Wie kann denn unsere Ernährung den Schlaf beeinflussen? Was sind da so häufige Fehler, die wir machen?
Ja, sind zwei Dinge. Also gerade am Abend sollte man natürlich nicht zu viel und zu schwer essen. Wobei, wenn man sich den mediterranen Raum anschaut, in Spanien bekommt man vor 22 Uhr kein Abendessen, aber es kommt dann eben darauf an, was man isst. Und es ist dann eben, wenn das wieder gemüselastig ist, fischlastig ist, dann macht es ganz offensichtlich nichts aus. Die Spanier schlafen nicht schlechter als wir. Also sozusagen, es ist wie eigentlich im ganzen Leben ein zu voller Magen nicht gut. Man schläft aber auch mit einem leeren Magen nicht gut sozusagen. Es sollte das gute Mittelmaß sein.
Und wie wirkt sich jetzt der Sport auf unseren Schlaf aus? Gibt es da auch einen bestimmten Zeitpunkt, den man beachten soll, wenn man keinen Sport machen soll?
Also ich würde mal so sagen, also Leistungssport spät am Abend ist nicht gut, kennen wir von den Spitzensportlern im Eishockey oder so, die schlafen die ganze Nacht dann mehr oder weniger nicht, weil der Adrenalinspiegel, wenn das Spiel um 22, 23 Uhr in der Höhe ist, verunmöglicht, dass man gut schläft, aber ein Ausdauersport wird nichts machen, also sozusagen das ist am Abend ein etwas Joggen oder ein längerer Spaziergang, das ist was Vernünftiges.
Was unterscheidet denn nun Patienten, die quasi langfristig erfolgreich sind mit so einer Therapie, mit einer Schlaftherapie und jene, die wieder rückfällig werden und wieder in die Schlafstörung reinkommen?
Wie bei vielen dieser Triggerfaktoren für eine vorzeitige Gefäßverkalkung, also vorzeitiger Herzinfarkt, vorzeitiger Schlaganfall, es ist eben sozusagen entscheidend, ein langfristiges und machbares Konzept zu haben für sein Leben. Sozusagen, dass man schaut, dass man das Gewicht einigermaßen hält, dass man die körperliche Fitness, körperliche Aktivität einigermaßen hält, die Ernährung vernünftig gestaltet, aber auch der persönliche Umgang mit Stress. Man weiß ja auch, das sind so jetzt Forschungen, die noch laufen, aber da gibt es gute Hinweise, dass insbesondere in unseren Tiefschlafphasen in unserem Gehirn Zwischenräume entstehen, wo Schlackenstoffe abtransportiert werden. Und diese Schlackenstoffe sind ja etwas, was zum Beispiel eben bei der Alzheimer-Erkrankung oder auch bei der Parkinson-Erkrankung vermehrt abgelagert werden. Und wenn sozusagen Tiefschlafphasen fehlen, dann wird der Abtransport dieser Substanzen verhindert und die können sich dann anreichern und führen dann zum Untergang von Zellen. Also sozusagen, da gibt es auch wirklich direkte Hinweise, wie wichtig beispielsweise eben diese Tiefschlafphasen sind.
Und damit wir diese Tiefschlafphasen haben, gibt es da noch einen Trick, dass man das verbessern kann?
Also an sich produziert das Gehirn das ja ganz von selbst. Schlaf wird ja definiert als aktiver, rhythmischer Vorgang des Gehirns, gekennzeichnet durch Änderungen im zentralen und im peripheren Nervensystem und in verschiedenen Hormonsystemen. Und eigentlich macht das ist das auch das Wunderwerk, das Gehirn produziert das ganz von selbst. Wir müssen nur aufpassen, dass wir möglichst wenig Störfaktoren da hineinbringen. Und das ist ungesunde Ernährung, das ist das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, aber das ist auch ein erhöhtes Stressniveau, aber auch das Restless-Leg-Syndrom mit den periodischen Beinbewegungen. Das macht eben auch, dass unser Schlaf fraktioniert wird und dass er nicht so geschmeidig durchläuft.
Ganz zum Schluss noch, bevor wir zum Mythencheck kommen und zu Ihrem Rezept, das Sie uns mitgeben, wohin entwickelt sich denn die Schlafmedizin? Welche neuen Erkenntnisse erwarten Sie da?
Also ich glaube einmal, es sind mehrere Quantensprünge über die letzten Jahrzehnte passiert, sozusagen, dass Schlaflabore so breit verfügbar sind, wobei gibt es durchaus noch Nachholbedarf, aber immerhin sozusagen die Bevölkerung hat eine gewisse Wachsamkeit entwickelt. Ich finde, wer eine gute Lobby hat, sind jene Patienten, die unter einer obstruktiven Schlafapnoe leiden. Die sind auch in Österreich und im deutschen Sprachraum gut versorgt. Wo es Verbesserungsbedarf gibt, ist sicherlich das Erkennen dieses Restless-Leg-Syndrom. Da gibt es eine hohe Dunkelzahl, aber auch es gibt zu wenig Therapieangebote für diese insomnische Störung. Aber der Wissenszuwachs ist enorm, also auch wie sich guter Schlaf beispielsweise auf unser Immunsystem auswirkt. Da gibt es jede Menge guter wissenschaftlicher Evidenz. Und ich denke, die Forschung wird in den nächsten Jahren da noch einiges bringen.
Und wenn man sich heute einer der bereits bestehenden Therapien unterzieht, wie lange muss man denn damit rechnen, damit man wirklich wieder in eine Phase des guten Schlafes kommt? Darf man da vielleicht auch nicht so ungeduldig sein?
Also wenn sozusagen das Gehirn über einen doch längeren Zeitraum aus dem Takt kommt, dann braucht es einfach ein bisschen, bis die innere Uhr wieder gut zu schwingen beginnt. Aber es gibt beispielsweise gerade für diese Patienten mit der obstruktiven Schlafapnoe, die ja den nicht erholsamen Schlaf haben und die dann auch Schlafattacken tagsüber haben. Also viele dieser Unfälle beim Autofahren sind ja durch eben eine obstruktive Schlafapnoe bedingt, wenn die jetzt eine richtige Therapie bekommen, beispielsweise diese nächtliche Überdruckbeatmung, dann bekommen die auch nach 4, 5, 6 Wochen den Führerschein wieder. Also sozusagen, das ist der Zeitraum, wo man dann sieht, jetzt greift die Therapie auch tatsächlich.
Und jetzt haben Sie es ja schon erwähnt, es gibt ganz viel Wissen zum Thema Schlaf und man kommt auch ein bisschen unter Druck, wenn man weiß, wie wichtig der Schlaf für unsere Gesundheit ist. Und jetzt schauen wir uns ein paar von diesen Mythen, Gerüchten an.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Das eine haben Sie eigentlich eh schon erwähnt. 7 bis 8 Stunden Schlaf sind optimal. Stimmt das?
Sind optimal und es ist kein Malheur, wenn es einmal eine Nacht oder zwei Nächte etwas weniger ist. Druck herausnehmen. Im Rhythmus bleiben, hat man eine Nacht weniger geschlafen, macht auch nichts. Kennen wir auch, man muss beispielsweise um 4 Uhr aufstehen, weil man zum Flugzeug muss, dann war die Nacht eben nur 4-5 Stunden. Und wenn man dann eigentlich normal weitermacht und am nächsten Abend wieder zur gleichen Zeit ins Bett geht, ist man eigentlich auch gut leistungsfähig.
Und wenn ich das richtig rausgehört habe, es gibt ja auch Menschen, die ein bisschen weniger Schlaf brauchen.
Genau.
6 bis 7 zum Beispiel.
Also es gibt sozusagen Chronotypen, die brauchen 6-7 Stunden oder 5-6 Stunden. Es gibt solche, die brauchen ein bisschen länger Schlaf. Und das ist auch so ein Forschungszweig, der jetzt sehr pumpt, diese sogenannte Chronobiologie. Es gibt eben die Eulen und es gibt die Lerchen. Es gibt Leute, die gehen gerne schon um 9 Uhr ins Bett und stehen um 5 Uhr auf. Und es gibt solche, die gehen vor 1 nicht ins Bett gehen und stehen eben um 9 Uhr auf. Wichtig ist, den eigenen Chronotyp herauszufinden und zu schauen, dass man dann irgendwie auch seinen Beruf möglichst gut danach richten kann.
Und dieser Chronotyp ist angeboren?
Das ist genetisch bedingt. Also gibt es in Berlin drum in der Charité den Professor Kramer, dem kann man, wenn man seinen Chronotyp herausfinden will, eine Haarwurzel schicken und der sagt einem, wie die innere Uhr tickt.
Das ist ja spannend.
Sie können es aber auch selber herausfinden, wenn Sie einmal eine Woche Urlaub haben und dann schauen, wann fallen Ihnen denn am Abend die Augen zu und wann erwachen Sie am Morgen ohne Wecker. Dann wissen Sie auch, wie Ihr Chronotyp ist. Üblicherweise sind wir eben so, dass wir ungefähr um 23 Uhr, 22 Uhr zu Bett gehen und dann um circa 6, 7 aufstehen. Frauen sind eher ein bisschen Lerchen und Männer sind eher ein bisschen Eul. Und je älter wir sind, desto mehr gleichen sich dann diese beiden Chronotypen auch an. Dann wechseln die Männer ein bisschen zu den Lerchen und die Frauen ein bisschen zu den Eulen.
Also entweder Haar ausreißen und den genetischen Test machen oder auf Urlaub fahren.
Das oder
die schönere Variante.
Ja, auf Urlaub fahren und schauen, wie tickt denn meine innere Uhr. Wann werde ich müde? Das merken Sie am Abend, wenn die innere Uhr umschaltet ist, wenn Sie ein Buch lesen und Sie haben sich den letzten Satz nicht gemerkt, dann schaltet das Gehirn auf den Schlafmodus um.
Noch so ein Mythos oder eben vielleicht auch stimmt's: Mittagsschlaf ist schlecht für den Nachtschlaf.
Also gibt es auch gute Untersuchungen dazu. Gute Schläfer und insbesondere zum Beispiel sind untersucht worden Studenten, die dieses Powernapping gemacht haben. Da soll man nicht in ein Schlafstadium 3 kommen, nicht in einen Tiefschlaf, sondern in ein Schlafstadium 2, so maximal 20 Minuten. Die lernen viel, viel besser als jene, die das nicht gemacht haben. Wenn man tagsüber nicht schlafen, sollten Patienten, die in der Nacht mit dem Schlafen Probleme haben.
Ältere Menschen brauchen weniger Schlaf.
Tatsache ist auch, dass sozusagen so wie wir als polyphasische Schläfer auf die Welt kommen, verlassen wir sie auch wieder in einem mehr oder weniger polyphasischen Schlaf. Das heißt sozusagen, der gute Schlafdruck baut sich bei älteren Menschen dann einfach nicht mehr so auf und die sind dann, wenn man so in Altenheimen sieht, dösen so tagsüber ein bisschen vor sich hin und sind dann in der Nacht nicht gut fähig zu schlafen. Da wäre es wichtig, mit einfachen Hilfsmitteln wie beispielsweise mit Tageslichtlampen sozusagen tagsüber die Melatoninausschüttung tatsächlich zu unterdrücken und dann zu schauen, dass am Abend gut finster ist, dass der Melatoninspiegel steigt.
Versäumten Schlaf kann man am Wochenende nachholen?
Machen viele Jugendliche. Man weiß aber jetzt auch aufgrund dessen, was ich Ihnen vorher gesagt habe, wie diese innere Uhr mit diesen zwei Mechanismen tickt, man kann es nicht richtig gut nachholen. Die meisten Jugendlichen sind nur in einem völlig anderen Takt. Sozusagen, es gibt bei dieser inneren Uhr eine große Zäsur, die ist in der Pubertät. Also sozusagen Volksschüler schlafen so circa 12 Stunden und sind circa 12 Stunden wach Und da verändert sich dann durch die hormonelle Umstellung, verändern sich die Taktgeber massiv. Sozusagen ein 16-Jähriger, der kann nicht um 8 Uhr abends ins Bett gehen, sondern der schafft es erst um Mitternacht. Und die Mathematik-Schularbeit um 8 Uhr morgens, die für einen Volksschüler super ist, ist für so jemand eine Katastrophe. Das sollte man dann machen, Schulen mittlerweile auch, dass man diese Schularbeiten dann später ansetzt, weil die erst später in Hochform kommen. Und das pendelt, dann schlägt das Pendel wieder ein bisschen zurück und unser Schlafrhythmus ist dann so im zweiten, dritten Jahrzehnt, hat sich das eingependelt und bleibt dann einmal einige Jahrzehnte.
Wer gut schläft, braucht keinen Wecker.
Das wäre der Idealzustand sozusagen, wenn man das, wenn man dann erwacht, wenn das Gehirn andeutet und sagt, so, jetzt bin ich ausgeschlafen, jetzt kann der Tag beginnen.
Bevor wir jetzt entweder ins Bett gehen, wann immer ihr das hört, liebe Hörer und Hörerinnen, oder in den Tag starten, was haben Sie denn noch für uns für einen Tipp? Also was würden Sie uns jetzt auf ein Rezept schreiben, damit wir was Gutes für unseren Schlaf tun können?
Das Rezept.
Also ich würde auch so ganz banal herunterbrechen. Ein, zwei Nächte schlechter Schlaf sind harmlos. Wenn eine Schlafstörung länger als ein Monat dauert und mit einer erheblichen Tagesbefindlichkeitsstörung einhergeht, also sprich, wenn man dann einfach Probleme hat, sich tagsüber zu konzentrieren, die Arbeit gut hinzukriegen, dann sollten Sie zu einem Schlafmediziner, zu einer Schlafmedizinerin gehen. Dann sollte das angeschaut werden. Das ist keine große Hexerei. Es gibt diverse Fragebögen, wo man das gut herausfiltern kann. Und das ist ja auch die gute Nachricht. Eigentlich sind Schlafstörungen gut bzw. sehr gut therapierbar.
Das macht Mut. Vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
Gerne, danke.